Das spannende Ding ist auch immer das Unerwartete, das ist Unübliche. Und das ist genau das, was ja mich immer wieder bewegt, immer wieder neu bewegt, das immer wieder zu machen. Dieser Trieb, in diese Vielfalt der Musik einzutauchen und zu leben und immer weiter und immer mehr Klänge zu erleben, das wird nie aufhören. Das ist einfach da.
Nimm Platz, der Podcast des Oberösterreichischen Kultursommers. Paul Zauner, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. 2025 bläst das Intune-Festival die 40. Jahreskerze quasi am Geburtstagskuchen aus. Gibt es zu dem Jubiläum irgendwelche besonderen Wünsche für diese Ausgabe oder für die nächsten Jahre?
Die Wünsche sind, dass alle gesund bleiben, die zum Festival kommen, dass wir das Festival in Frieden durchführen können und dass wieder persönliches und musikalisches Erlebnis wird und dass einfach bleibende Erinnerungen für schöne Tage sind.
Ein Statement von dir, ein Zitat von dir hat mich beeindruckt, was so kurz und knapp war, wie so eine kurze Jazz-Phrase, die es genau trifft. Intune besteht aus Unüblichkeit. Was ist unüblich und wie kann man Unüblichkeit über Jahrzehnte aufrechterhalten?
Dass man immer offen ist für Neues und dass man sich nicht in Schämen weiterentwickelt, sondern dass man diese spannenden Dinge, die es im Leben gibt und die man spürt, auch zwischen den Menschen, in der Natur, in der Musik, in der Kunst, die spannenden Dinge sind ja immer dieses Unerwartete, dieses Unübliche. Und das ist genau das, was ja mich immer wieder bewegt, immer wieder neu bewegt, das immer wieder zu machen, weil das ist ja genau der Ansporn, sozusagen neu durchzuatmen, neue Dinge zu finden, aber nicht nur neu im Sinne, dass irgendwie anders ist, sondern auch Dinge, die eigentlich schon hier sind, offen zu sehen.
Kannst du mir da ein Beispiel geben dafür?
In der Musik ist so, dass oft diese musikalischen, künstlerischen Juwelen ein Leben lang nicht gesehen werden. Diese Musiker, die leben in einem Kosmos irgendwo auf der Welt und leben dort und haben oft sehr viel zu tun in einer Musikwelt oder in einer Lebenswelt. Oft sind es gar nicht Profimusiker oder was, sondern einfach, das ist ein Leben mit Musik. Von Volksmusik angefangen bis zu irgendwelche Soul oder Jazz oder das gibt's überall. Und das Spannende ist, dass diese Juwelen, die haben da gar nicht das gesteigerte Bedürfnis, dass da jetzt groß in die Welt hinaus posaunen, sondern Kunst und Musik und Natur ist ein essentieller Lebensbestandteil. Und genau diese Leute auch zu finden, die von mir aus ein Leben lang Jazz gespielt haben, aber die nicht denken, jetzt muss ich in Europa Karriere machen oder in Japan oder irgendwas, der spielt einfach sein Leben lang in Harlem, in New York und da und ist dort sehr geschätzt und lebt dort mit der Kunst und mit der Musik. Und da geht eigentlich 100% der musikalischen, künstlerischen Energie in die Musik. Und unser Leben besteht ja, ich merke das oft, dass ganz tolle Musiker überall auf der Welt gibt, wo aber ein großer Anteil der Energie, der Lebensenergie, des ganzen Potenzials eigentlich nach außen geht, sozusagen. Wie stelle ich mich nach außen dar? Und das ist ein Riesenunterschied. Und diese Menschen, die in der Gesamtheit so weit wie möglich eins sind mit ihrem Leben und speziell in dem Fall in der Musik und in der Kunst, genau diese Schätze interessieren mich eigentlich und die lade ich dann auch immer wieder aufs Intune-Festival ein. Und interessanterweise werden dann auch manchmal durch diese Zusammenarbeit mit Ö1 und den ganzen europäischen Radiosender relativ schnell extrem bekannt.
Gibt es ein Beispiel dafür für einen Intune-Jahrgang, wo dann Leute da waren, die später wirklich große Namen geworden sind?
Ja, Gregory Porter zum Beispiel, Jessmeyer Horn.
Gregory Porter war wann bei den Intunen?
Ich glaube 2010. Das war sein erster Europa-Auftritt, sein erster größerer Europa-Auftritt.
Wie bist du an den gekommen?
Ich war jahrzehntelang sehr viel in Harlem in New York und habe mit vielen Leuten dort gespielt. Und der Pianist, mit dem ich damals auch viel gespielt habe, der hat gesagt, geh, ich kenne so einen guten Sänger. Und das war super, wenn du den kennenlernst und ob er anrufen darf, dass er in den Club kommt. Und dann habe ich gesagt, ja, hat ihn angerufen und eine halbe Stunde später war er da. Dann hat er ein, zwei Lieder gesungen. Und dann haben wir uns ausgemacht, dass wir uns nächsten Tag zum Kaffeetrinker treffen in der Früh und haben uns ganz lang sehr gut unterhalten und dann habe ich ihn eingeladen und dann, wenn er in Europa Konzerte gehabt hat, habe ich mit meiner Band mit ihm gespielt und wir haben dann eine Platten auf Nummer recht erscheine und ausgebracht und der war bei uns daheim, dann haben wir probt im Stadl und so ist, hat das seinen Weg genommen.
Damals auch schon mit der Kappe, für die er jetzt bekannt ist?
Ja, ganz genau so. Und interessanterweise habe ich ihn, glaube ich, noch mal ein, zwei Jahre vorher sogar gesehen, aber ich habe nicht gewusst, wer er ist, bevor wir uns dann kennengelernt haben, weil ich war auch im Sommer, da hat es, glaube ich, 40 Grad gehabt, auch im Club, dort im St. Nick's Pub und er ist in den Club gekommen und hat einen Pelzmantel angehabt und die Kappen. Und ich habe den gesehen und habe mir gedacht, interessant, was für Leute tun wir da rein und da in Harlem, ist unglaublich. Ein paar 40 Grad mit dem Pelzmantel und mit der Kappen, haben wir gedacht. Aber er hat nicht gesungen und gar nichts, er hat nur reingeschaut, ist ein bisschen an der Bar gestanden und ist ein bisschen das Gast da gewesen.
Ich würde gerne die Eckdaten der heurigen Ausgabe so kurz skizzieren. Wie groß ist das Team, das heuer daran beteiligt ist, dass es stattfinden kann?
Also am Wochenende arbeiten ungefähr 100 Leute. Wir machen das ganze Catering selber. Ne? Das wird alles frisch gekocht. Gell? Von Schweinebraten bis zu vegane Sachen und frischen Fisch, frisches Gemüse, Freiland, Bio, Hühner, die gegrillt werden. Das Joghurt fürs Frühstück kommt auch von einem speziellen Bauern und das sind lauter so Details halt. Da setzen sie so viel Leute ein und dann gibt's Yoga im Garten in der Früh und dann gibt's Kindertheater und dann gibt's die Konzerte im Stadl und im St. Pick's Pub und dann ganz viel künstlerische Aktionen auch. Also es ist schon sehr genau organisiert auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist dann halt alles ganz frei. Die Leute können sich alle ganz frei bewegen und essen und füttern Zötteln und die Wohnwegen und wir haben Shuttlebusse, Passau, Schärding. Im Endeffekt sind es 100 Leute, die da mitarbeiten.
Kann man circa beschreiben, wie hoch das Budget ist?
So ungefähr 350.000 Euro.
Wie hat sich das entwickelt? Vom Umfang her, am Anfang waren es, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 50.000, waren das Schilling?
50.000 Schilling. 1986 und über die Jahre hat sich halt das sukzessiv entwickelt, aber ich habe immer geschaut, dass die Tickets nicht so teuer sind und dass das Essen und Trinken nicht so teuer ist. Wir müssen es natürlich auch immer ein bisschen anpassen, aber wir haben zum Beispiel für jugendliche Kinder und so bis 17, die zahlen keinen Eintritt. Dann Studenten und so bis 24, 25, die haben ermäßigte Preise. Also wir schauen recht, dass die jungen Leute einen Zugang finden, auch inhaltlich, musikalisch und künstlerisch.
Zu den Jugendlichen oder zu den Kindern. Jetzt gibt es das Festival 40 Jahre. Da könnte es ja so sein, dass Kinder beim Beginn des Festivals dabei waren, mitgewachsen sind mit dem Festival und jetzt als Erwachsene quasi Stammpublikum sind von der Erstkommunion bis zur Pension. Gibt's die?
Die gibt's einige. Ja. Die sind als kleine Kinder schon dabei gewesen und die sind jetzt wieder dabei. Das ist schon fast die dritte Generation dann, gell? Oder manche haben mitgearbeitet, die kommen oft so daher, waren so jugendlich, frühjugendlich oft und sagen sie, ja, sie wollen auch irgendwie was mitarbeiten, Teller observieren oder irgendwas helfen einfach. Und dann wachsen sie rein und dann beruflich kommen sie dann irgendwo hin oder studieren irgendwo und dann arbeiten sie während dem Studium noch und wenn sie dann fertig sind, dann fliegen sie aus in die Welt und dann kommen sie wieder ein paar Jahre später mit den Kindern. Und es ist sehr interessant zu beobachten, aber ich schaue immer, dass irgendwie die Leute einen Zugang finden, dass sie immer so einen Anker finden, auch künstlerisch. zum Beispiel viele Leute aus die ganze Nachbarschaft, die gehen auch gern her, weil dann gibt es was Gutes zum Essen und dann gefällt ihnen die Musik auch und dann, da weiß ich, viele Leute, die gehen 6-7 Jahre nur zum Frühschoppen und hören sich das ein bisschen an, und auf einmal gehen sie normal zu den Konzerten, weil sie sagen, ja, sie haben noch nicht gewusst, dass die Jazzmusik so, dass ihnen das so gut gefällt, ne?
War das anfangs oder vielleicht in den ersten paar Jahren mit der Akzeptanz in der Umgebung?
Es war eigentlich immer gut. Ganz am Anfang war es so, wenn dann ein paar amerikanische Musiker gekommen sind, da war das sehr positiv exotisch. Da waren sie ganz stolz, dass da wer aus Chicago da ist. Und dann haben sie gemerkt, dann haben sie ja die aus der Gegend die Musik angehört und gesagt, ja, die können wirklich gut spielen. Dann waren sie sehr angetan über die Qualität und dass die ja voll nett sind, alle, die da kommen. Und in der Zwischenzeit ist es so, dass zum Beispiel die ganzen Feuerwehrer, die da auch mithelfen, die fühlen sich da einfach total wohl, weil manche von den Musikern kennen es dann schon, gell? Denen taugt es einfach, dass da dabei sind.
Wie viele Musiker, Künstlerinnen und Künstler kommen heuer?
Also es sind, glaube ich, 120 Künstler, Künstlerinnen. Es sind immer Musiker aus Südamerika dabei, aus Afrika, aus Amerika. Es waren da schon manchmal welche aus China dabei, aus Indonesien, Indien, Russland, Norwegen. Also eigentlich kommen sie von überall her. Ich muss halt in den letzten Jahren viel besser koordinieren, weil die Reisekosten so gestiegen sind. Und dass man nicht sagt, man fliegt irgendwann unnötig da und um. Also aus wirtschaftlichen Gründen und aus Umweltverträglichkeitsgründen, dass man halt das, wann wer von weiterkommt, dass man das einfach koordiniert, dass so andere Konzerte auch spielen oder dass man das in Kooperation schon mit irgendwelchen Agenturen macht, dass das einfach für die Musiker, dass die nicht zwei Tagesflüge oder Tagesreisen haben und dann spielen sie einmal und dann fahren sie wieder. Das möchte ich eigentlich vermeiden.
Am Anfang oder die ersten paar Jahre zumindest war es bewusst so, dass so um die 800 Besucher oder sowas, glaube ich, gewünscht waren. Die Kapazität ist ja jetzt eine ganz andere. Wie viele Leute kommen jetzt so circa?
Ungefähr 1000 pro Tag. Am Samstag sind es ein bisschen mehr. Aber das Programm ist so speziell, dass das kein Massenprogramm ist. Weil die Essenz darin ist, dass doch in einem überschaubaren Rahmen ist, dass man nur für alle was kurz kochen kann, dass die Leute nicht so einen Stress haben, dass sie noch immer irgendwie das gern machen und freundlich sind, die da mithelfen, dass das nur gut machbar ist. Das ist ganz interessant, dass die Werbung, die gemacht wird oder die Öffentlichkeitsarbeit, wie die gemacht wird, das trifft dann einfach gewisse Leute, die interessiert sind, und die kommen dann, denn die sind ganz offen, und das macht auch das aus, dass die Musik dann so gut ist, weil die kennen zwar viele der Gruppen nicht, oder die hören sie so schon vorher im Internet und so an, aber welcher Mensch hat das, irgendwelche Saxophonisten, die heuer spielen, den fast nie in Europa sind, schon gehört, weil manche spielen fast nur in New York, oder die spielen nur da und da, aber nicht bei uns. Habe ich mit einem Kollegen gesprochen, der Big Band leitet und ein Profimusiker ist und sich sehr viel anhört. Und mit dem habe ich dann das Programm durchgeschaut und hat gesagt, ja, eigentlich erkennt nur einen Hackl Franz und einen Dave Taylor und einen John Clark das Trio, und die anderen kennt er nicht. Aber viele Musiker, wenn sie das dann gesehen haben und bewusst am Radio hören, wissen die Leute gar nicht mehr, dass die gar nicht kennt haben, sondern die sind auf einmal ganz vertraut. Vor allem kennen sie einen James Brandon Lewis. Und heute habe ich gerade einen Artikel geschickt gekriegt von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, da ist ein Riesenartikel über ihn drin. Das spielt jetzt heuer zum ersten Mal bei uns am Festival mit der Band, mit Musikern, die früher so Freepunk gemacht haben. Mästhetics, oder da gibt's einen Anthony Joseph, der ist Das hat mir immer gefallen, so Spoken Word und Soul und so. Das habe ich schon länger beobachtet und dann habe ich mal nachgeschaut, ob das irgendwie möglich ist, dass der kommt. Ich habe aber bis vor kurzem gar nicht gewusst, dass das also ein ganz wichtiger Literat in England ist. Der kommt mit David Okumu, der auch so schwarze und so afrikanische Musik und Elektronik und so Zeug produziert und macht und spielt. Ganz eine interessante Szene. Und die kommen alle daher und die mischen sich mit Jazz, mit Musik aus, zum Beispiel aus Sardinien. Dann kommen so Tenores, die spielen mit einem Ernst Reisecker, mit einem großartigen Cellisten aus Holland. Und das vermischt sich dann eigentlich alles zu ganz was Normalen.
Gibt es eigentlich, oder hat es am Anfang in den ersten Jahren vielleicht ein gewisses Naserümpfen jetzt unter Anführungszeichen gegeben gegenüber so einem ländlichen Jazzfestival, sagen wir mal von den Wiener etablierten Institutionen, oder ist das im Jazz einfach eine offene Gesellschaft, wo man das einfach akzeptiert, oder war das am Anfang vielleicht gar nicht so leicht?
Es ist so, dass zum Beispiel vom Jazzfest Wien, die das gemacht haben, mich immer sehr unterstützt haben. Obwohl die haben schon propagiert, sozusagen, Jazz ist eine urbane Kunstform. Die haben das schon dezidiert ausgesprochen, weil die wollten da ein Standing sozusagen erhöhen, dass da einfach das in Wien ist und das halt alles groß ist. Aber was eigentlich die wirklich schwierige Geschichte war, dass ich durch meine künstlerische Offenheit, das hat einfach viel überhaupt nicht gefallen oder passt, weil die haben mich nicht einordnen können, ist das jetzt sogenannte Avantgarde, ist das jetzt traditionell, ist das jetzt Weltmusik, ist das jetzt, was ist denn das eigentlich? Das waren sie nicht gewohnt. Der Jazzfest Wien war immer zum Beispiel schon sehr vielfältig, aber die haben durch die Vielfalt, durch die großen Namen, hat sich da gar keiner überlegt, was das für Stil ist, weil wenn der El Charro gesungen hat, dann hat man El Charro gekannt. Aber bei uns ist er dann nicht so um den Namen gegangen, sondern um die Inhalte, und das hat schon, wieder mal gelinde gesagt, viele Leute herausgefordert. Kritiker, ein ehemaliger Linzer Zeitungsschreiber, hat einmal geschrieben, am ersten Festival in der Zeitung als Ankündigung, ein Kraut- und Rübenfestival. Das hat er aber nicht positiv gemeint. Aber es hat schon beschrieben, dass das sehr vielfältig ist. Und dann die Jahre danach, dann ist gekommen, warum spielt ein Akkordeonspieler auf einem Jazzfestival? Wie der Otto Lechner hat sein erstes Solokonzert 1987 bei uns am Jazzfestival gespielt, weil wir haben in der WG zusammen gewohnt. Und ich habe mir auf einmal Akkordeon spielen gehört, weil ich habe nur gewusst, dass er Klavier spielt und so. Und dann sage ich, wow, du spielst so lässig Akkordeon. Möchtest du nicht am Jazzfestival ein Solokonzert machen? Ja, macht. Und dann hat er sich so gut vorbereitet drauf und das war gleich großartig. Und da ist gekommen, aber was tut ein Akkordeonspieler, nur dazu blind, auf ein Jazzfestival? Das ist ja überhaupt furchtbar. Aber das hat sich dann ein bisschen abgeschliffen. Dann waren sie es gewohnt, weil sie gewusst haben, lass mal in Ruhe, weil der tut sowieso, was er will, und dann passt. Also dann hat sich das ein bisschen abgeschliffen. Aber das war nicht so ohne.
Bleiben wir bei den Musikern. Heuer eröffnet der Christian Wirth mit seinem Chameleon Orchestra. Was erwartet da die Zuschauer und Zuschauerinnen gleich am Anfang?
Christian Wirth ist ein fabelhafter Musiker, der schreibt, komponiert, arrangiert und spielt sehr gut Geige im klassischen Bereich und im improvisiert. Also ist wirklich ein ziemlich vollkommener Musiker. Und seine Vision ist eigentlich, dass er sozusagen seine Leidenschaft für diese emotionelle klassische Musik verbindet mit afrikanischen Klängen, mit Groove, wo es eigentlich so kein Limit gibt. Er will sozusagen die Musik ohne Limit präsentieren und spielen.
Programmatisches Statement eigentlich gleich am Anfang.
Ja, absolut. Also das ist wirklich afrikanischer Gesangssuperstar ist dabei. Und Streicher und Horn und Groove und Gitarre und alles. Also er bringt es auf den Punkt. Er bringt es auf den Punkt.
Na boleia dos meus próprios olhos, viajei, mariposa e voltei.
Ich würde gerne ein paar Dinge noch fragen oder in die Tiefe gehen zu dir als Person. Die erste Information, die man kriegt, klassisch heutzutage, wenn man auf Google Wikipedia sucht, da steht, Paul Zaun ist ein österreichischer Jazz-Posaunist, Musikproduzent und Biobauer, was ja relativ ungewöhnlicher Dreiklang ist zuerst einmal.
Was ist der Posaunist?
Österreichischer Jazz-Posaunist, Musikproduzent und Biobauer.
Ja, ich bin aus einer Bauernfamilie. Die Vorgenerationen waren Bauern. Mein Gedankengut ist auch schon sehr bäuerlich, muss ich sagen. Also das prägt mich nach wie vor. Ich bin aus tiefstem Herzen gegen Imperialisten mit so macho-imperialen Strukturen. Kann ich gar nichts anfangen. Das ist so schon, das ist ein unabhängiger Bauer. Das ist einfach tief in mir drinnen. Aber ich bin aufgewachsen, das ist sehr gemeinschaftlich und mit der Nachbarschaft und überhaupt sehr, ich habe immer das gespürt, dass das Miteinander und soziale Gerechtigkeit einfach eine ganz wichtige Geschichte sind. Und so bin ich aufgewachsen, habe viel als Kind und als Jugendlicher gearbeitet und habe eine landwirtschaftliche Ausbildung dann gemacht in St. Florian bei Linz. Habe ich maturiert in der Schule, Landwirtschaftsschule, und ich habe mal Praxis gemacht beim Bauern und da habe ich den ganzen Tag gearbeitet und in der Nacht bin ich in die Diskothek gegangen und habe getanzt, jeden Tag. Und habe eine halbe Stunde oder eine Stunde geschlafen und der hat immer gesagt, du bist so fleißig, hat er gesagt, aber du bist schon ein Träumer, gell? Und dann, heute sehe ich das oft alles. Er hat schon recht gehabt, weil ich habe damals schon immer geträumt, was ich will. Ich habe mir immer gedacht, bei mir am Dachboden, wann bin ich im Traktor gefahren, ich möchte, dass bei mir am Haus am Dachboden die besten Musiker der Welt spielen und so. Ich habe das von diesen Dingen schon geträumt, gell? Oder auch mit der Musik, die ich dann umsetzen wollte. Ich habe immer, auch gerade wenn ich irgendwas zum Spielen angefangen habe, Klavier studiert und habe dann Posaune dazu nochmal das zweite Instrument und habe gerade angefangen gehabt und wollte schon irgendwas umsetzen, was ich eigentlich instrumental, technisch unmöglich können habe, können nach ein paar Monaten Posaune spielen. Aber ich habe den Klang immer gehört, den ich will. Und dieser Klang verfolgt mir mein ganzes Leben und das erweitert sich immer und das ist unerschöpflich, gell? Und manches kann ich besser umsetzen, manches weniger gut, aber dieser Trieb in diese Vielfalt der Musik einzutauchen und zu leben und immer weiter und immer mehr Klänge zu erleben, das wird nie aufhören. Das ist einfach da.
Woher kommt für einen Innviertler Bauernbub diese Dimension an Weltoffenheit, die dann in einen Jazzclub nach Harlem verschlägt? Hat es da Personen gegeben? War das familiäre Umfeld überhaupt? Oder war das die Studiumserfahrung? Oder bist es du als Person?
Ich bin so als Kind aufgewachsen. Meine Eltern haben viel gearbeitet. Meine Bezugsperson war mehr oder weniger die Großmutter. Zu der bin ich gegangen, weil ich Hunger gehabt habe. Dann habe ich ein Marmeladenbrot gekriegt. Und dann bin ich wieder in den Wald gegangen und auf die Wiesen und habe mit meiner alleine oder mit meinen Freunden gespielt. Das ist das Einzige, was eingegrenzt war, dass ich sozusagen, wenn die Sonne untergegangen ist, dass ich daheim bin. Ob ich meine Hausübung in der Schule mache oder nicht mache, das war überhaupt nicht das Thema. Ich habe die Schultaschen jahrelang nicht aufgemacht daheim. Ich habe da schon diese Freiheit leben können eigentlich. Und weder gefördert noch behindert. Ich glaube, das Leben war damals so, auch von vielen anderen, da hat gar keiner nachgedacht, was, okay, der wird der Bauer und ob er jetzt 2 Klassen Volksschule schafft oder 8 Klassen Volksschule oder ob sie vielleicht sogar einen Taubschi schicken, das war ja schon suspekt, weil nicht, dass da irgendwas Einflüsse kommen, die sozusagen das Bauerntum vermiesen. Die haben gar nicht nachgedacht drüber. Das war auch nicht einer Welt.
Das heißt, Du bist der Älteste gewesen und quasi von Anfang an auserkoren als Nachfolger?
Ich war der einzige Bub. Ich habe eine Schwester gehabt. Und das war klar, dass ich den Hof übernehme. Aber ich bin dann in die Schule gegangen und ich bin unter anderem deswegen, weil ich wollte da auch weg von daheim. Also der Freiheitstrip hat sich fortgesetzt, nicht nur zeitlich in meiner Kindheit, sondern auch, dass ich, das hat sich auch fortgesetzt, dass ich da, ich war im Sommer immer Interrail gefahren durch ganz Europa und habe da Sachen halt gefühlt, gesehen, miterlebt, bin der Nacht immer mit dem Zug gefahren, dass ich nirgendwo schlafen habe müssen und am Tag war ich halt irgendwo oder habe einmal ein paar Wochen in die Höhlen da an der Algarve gewohnt, wo alle Nocker da mit am Grenz sind. Ich habe immer so das Glück gehabt, dass ich eigentlich so das schon machen habe können, was ich so gespürt habe. Und wenn es dann Gegenwind gegeben hat, was natürlich auch gegeben hat, habe ich diese Herausforderungen angenommen und habe trotzdem geschaut, dass ich das mache, was ich spüre.
Der Hof, wo das Festival jetzt stattfindet, ist der elterliche?
Elterlich ist der Familienhof, ja, genau. Mhm. Den bewirtschaftet jetzt mein Sohn, der ist 26. Und zwischenzeitlich habe ich halt bewirtschaftet, aber halt nicht sehr intensiv. Aber ich habe auch oft wenn verzeihen müssen, dass wer arbeiten macht, wenn ich nicht da bin. Ich habe nie verpachtet, weil ich habe mir gedacht, wenn man mal einen Hof verpachtet, dann das wieder zu aktivieren ist sehr schwer. Und darum habe ich das auch nie verpachtet und habe immer geschaut, dass trotzdem irgendwie läuft, auch wenn ich weniger Zeit habe. Und es hat auch funktioniert.
Aber das heißt, du hast dich um den Hof gekümmert, zu einem Zeitpunkt, wo du schon Festivalorganisator auch warst.
Ja, ganz lang, also Jahrzehnte. Also der Hof war da und ich habe mich auch um den Hof gekümmert. Und manchmal habe ich einfach weniger Zeit gehabt, wenn ich im Sommer für auf Tournee war oder wenn ich halt weg war und so. Aber ich habe immer geschaut, dass es funktioniert.
Gibt's was oder was fällt dir als erstes ein, wenn du an den jungen Festivalorganisator Paul Zauner denkst, was du jetzt machen musst oder was jetzt zu deinem täglichen Business gehört, quasi was damals unvorstellbar war, weil sich einfach der Job oder das Jobprofil so geändert hat in den Jahren? Oder ist es mehr oder weniger gleich?
Gar nichts geändert. Für mich hat sich gar nichts geändert. Ich denke mir immer, welche Klangfarben möchte ich haben und so. Und dann schaue ich, dass ich in diesem Klangfarbensystem die interessantesten Dinge sozusagen erforsche, die halt möglich sind. Und dann versuche ich das einfach zu organisieren und versuche halt diese bürokratischen Anforderungen, die sich über die Zeit auch geändert haben, zu erfüllen. Es ist ja immer so, dass das ganz Interessante, dass es immer Änderungen gibt in diversen Dingen, im Mitarbeiterteam. Manche kommen, manche gängen, manche haben nicht mehr Zeit, manche gefreut es nicht mehr, manche kommen neu dazu, melden sich von selber. Es ist ganz interessant, wie das Leben so weitergeht und so auch mit der Bürokratie. Das verändert sich auch alles, aber es ist noch immer alles sehr, es sitzen noch immer Menschen dort, mit denen man reden kann. Ich denke mir, wenn alle irgendwie schauen, dass es miteinander geht, dann so lang geht's. Solange ich merke, dass Leute sind, die sich wirklich bemühen, dass das schaffen, und dann bin ich schon zufrieden. Weil dann denke ich mir, ja, dann muss ich auch meinen Beitrag dazu wieder die Energie und umdenken, was kann man machen, dass man das sozusagen schafft. Das ist ja immer alles in Veränderung, Gott sei Dank. Ne?
Wie startet so ein Festival, zum Beispiel, wenn man jetzt ins nächste Jahr schon schaut, 2026, das Kuratieren, das Programmieren des Festivals, was sind da die ersten Schritte? Du hast vorhin gesagt, du gehst von Klangfarben aus, die davor schweben und wo du die dann besetzt.
Ich habe ein Klangfarbensystem und nach dem heurigen Festival werde ich mich sozusagen irgendwann wieder eines Morgens oder Abends hinsetzen und denke mir, aha, hat das so passt oder wie möchte ich es eigentlich nächstes Jahr haben, dann mache ich mal ein Schema mit Klangfarben und basierend auf diesen Klangfarben schaue ich dann, dass das dann passt, weil dass man auch Leute abholt, die keinen so Zugang haben, dann die kommen dann zu irgendeiner Musik in der Scheune oder zu irgendeiner jungen Musik oder zu irgendwas und dann finden sie eigentlich dadurch den Link auch zu anderen Dingen, die sie gar nicht kennen. Und das ist auch spannend für mich, weil dass die Leute sozusagen erfahren, wie wunderbar das ist, neu also Musik zu hören, die man eigentlich nicht kennt. Ne?
Du legst die Fährte und freust dich dann, wann jemand genau die Route einschlägt?
Na, natürlich, das ist für mich immer die Geschichte, weil ich akzeptiere ja, dass der eine sagt, okay, er will nur die Musik hören oder er will nur die Musik hören, das ist ja normal. Oder es gibt schon manchmal Leute, die sagen, ja, einer gefällt alles und so, die haben wieder ganz einen anderen Zugang. Aber eigentlich sozusagen die Leute zu inspirieren, dass sie sagen, ah, da kommt jetzt ein Bluesmusiker mit einem Akkordeon aus New Orleans, den schauen wir an. Und dann, natürlich ist er dann da und dann schaut er sich manche andere Sachen an und dann geht einem sehr oft das Herz auf, was die sagen, wow, das habe ich so gar nicht gewusst, dass das gibt oder das habe ich gar nicht kennt. Und das ist eigentlich mein Freitag, dass, wenn die Leute sozusagen aufmachen und glücklich sind.
Diese Festivalarbeit, ist die fließend, durchgehend? Also nach dem Festival ist vor dem Festival oder machst du dann bewusst eine Pause?
Nein, das ist, ich mache keine bewusste Pause, aber ich mache nur hauptsächlich Dinge, die weiß gespürt. Ne? Manchmal wache ich bald in der Früh auf und dann denke ich mir, aha, jetzt ist Zeit, ja, dann sitze ich hier und mache das und das oder mache einen Budgetüberschlag, wenn der Kopf ganz frei ist. Natürlich, wenn dann organisatorische Dinge anstehen, die man zeitlich machen muss, die sind halt dann da, einfach zu machen. Das, weil manche kann ich nicht aus zeitlich, dass ich sage, okay, ich muss Mitte Februar das Programm fertig haben, dann kann ich Ende Februar, Anfang März die Pressekonferenz machen. Das ist dann einfach mein Ziel, weil ich weiß, dass die Leute zum Teil lange planen, nicht alle, aber manche planen lange und die brauchen dann schon einfach eine gewisse Information. Und das gibt Termine, die ich mir selber setze und die halte ich dann ein.
Jetzt sind wir in Linz. In einem Kaffeehaus, in einer Stadt, die über die letzten Jahre gesehen sehr viele Musiker, Jazzmusikerinnen und Musiker hervorgebracht hat, von denen dann viele nach Wien gehen und dort spielen oder leben. Wie siehst du die oberösterreichische Szene, den Nachwuchs hier?
Es gibt sehr viele sehr gute Musiker hier. Ich sehe speziell in Linz eine große Lücke für Musiker unter professionellen Bedingungen da Jazzmusiker aufzutreten, weil wir haben jahrelang versucht, dass man da zum Beispiel einen professionellen Jazzclub installiert und so. Aber alles wird gemacht, ein Kunstmuseum wird gemacht, das und das wird gemacht und investiert. Aber es ist zum Beispiel dann eine Popularmusikabteilung, also eine Jazzabteilung geschaffen worden. Das sind großartige Professoren, die dort unterrichten, aber es ist nichts gemacht worden, dass da die Musiker, die da ausgebildet werden, auch da bleiben. Und es können nicht alle Musiklehrer werden. Da brauche ich nicht so eine großartige Jazzabteilung haben, wenn ich sozusagen negiere, dass man da sozusagen eine gewisse Struktur schafft und speziell auch in der Landeshauptstadt. Ne? Gewisse Dinge verstehe ich nicht. Ne? Ich kann nicht Riesengeld in eine Ausbildung investieren und dann fliegen alle irgendwo hin. Also das ist auch aus wirtschaftlicher Sicht gesehen nicht gescheit. Die Leute haben eigentlich keine einzige Chance, als das weggängen von da. Das ist eigentlich ziemlich armselig, finde ich. Und da, aber es wird sich auch nicht ändern, weil das ist eigentlich niemand bewusst und wenn man es einer sagt, dann wollen sie es nicht hören.
Eine letzte Frage nur, weil der Jazz, zumindest in meinem Verständnis, ja von Haus aus international ist, offen ist, multikulturell ist, offenherziger ist, hellhörig ist. Ist die ganze Musik oder dieses Selbstverständnis als Jazzer und auch als Jazz-Festival-Organisator, ist es für dich so eine Art Gegenentwurf jetzt zu dem, was auch politisch so in eine populistische, autoritäre, autokratische Richtung geht, gesellschaftspolitisch?
Also für mich ist kein Gegenentwurf, weil ich bin gegen gar nichts, weil die Energie gegen was, so viel Energie habe ich nicht. Aber ich bin grundsätzlich der Meinung, dass das patriarchale Denken, dass das eigentlich keine Zukunft hat für die Menschheit. Ich bin dafür, dass man eigentlich weggeht von diesem patriarchalen, kolonialen Denken. Ich war dafür, dass die ganzen guten Wirtschaftsleute, die ganzen Wissenschaftler sozusagen diese Energien, die sie jetzt in Dinge stecken, die kein Mensch braucht, dass man da neue Wege für die Zukunft sucht, gemeinschaftliche, solidarische Wege. Das kann noch ganz lang dauern. Und über patriarchale, koloniale Denksysteme, da kann ich mich nicht einmal ärgern. Ich finde das einfach lächerlich.
Danke.
Danke dir.